Freundliche Einladung hierher. Einer von euren Oberindianern, mit dem ich vorher im Gespräch gewesen bin, der hat gesagt, also eine Predigt geht bei uns mindestens 2 Stunden. Habe ich gesagt, schaffe ich nicht, da singe ich noch vorher ein Lied. Ich hoffe, ihr überlebt das. Es ist ja so, dass jeder Mensch, der über diesen Planeten geht, ein Geschöpf Gottes ist. Und Kinder Gottes sind diejenigen, die bei Jesus Christus festgemacht haben. Und das ist übrigens auch das Einzige, was dir niemand wegnehmen kann. Es gibt ja viele Dinge im Leben, Stärken, die zu unserem Leben gehören. Also, dass wir mehr oder weniger gesund heute Morgen hier reingewackelt sind, das ist eine Stärke. Dass du vielleicht nächste Woche deine Rechnungen noch bezahlen kannst, das ist eine Stärke. Dass du Freunde hast oder Familienangehörige, die zu dir halten, das ist eine Stärke. Wir wissen genau, dass die Stärken auch im Leben abgezogen werden können. Und die Frage bleibt dann in ruhigen Minuten eigentlich, was bleibt dann von meinem Leben noch übrig, wenn die Stärken abgezogen werden, wenn vielleicht sogar eines Tages das Leben abgezogen wird? Das bleibt auf jeden Fall übrig, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du bei ihm festgemacht hast. Was wir vom Leben auch begreifen, mag viel sein, doch nie genug. Wir können zu den Sternen reisen und werden doch nicht wirklich klug. Denn was an Größe wir erringen, macht uns nicht weiser, sondern blind. Wir können Welten stolz bezwingen und fragen hilflos, wer wir sind. Alle unsere Eitelkeiten sterben, bin ich noch immer Herr, dein Kind. Wir können nie mehr als das werden, was wir durch deine Liebe sind. Wenn alle unsere Eitelkeiten sterben, bin ich noch immer Herr, dein Kind. Wir können nie mehr als das werden, was wir durch deine Liebe sind. Der Reiche geht von dieser Erde, genauso wie der arme Mann. Was lohnt das Land es zu besitzen, wenn man es nicht behalten kann? Das letzte Hemd hat keine Taschen, wie wir es auch wenden oder drehen. Wir werden, was wir haben lassen, wenn Gott sagt, es ist Zeit zu gehen. Wenn alle unsere Eitelkeiten sterben, bin ich noch immer Herr, dein Kind. Wir können nie mehr als das werden, was wir durch deine Liebe sind. Wenn alle unsere Eitelkeiten sterben, bin ich noch immer Herr, dein Kind. Wir können nie mehr als das werden, was wir durch deine Liebe sind. Die Macht der Großen ist im Schwinden und wird wie alles hier vergehen. Wir werden uns auf Treibsand gründen, wenn wir nicht auf dem Felsen stehen. Denn was wir rastlos schaffen, raffen, verweht die Zeit wie Laub im Wind. Wir kommen nackt auf diese Erde und gehen, wie wir gekommen sind. Wenn alle unsere Eitelkeiten sterben, bin ich noch immer Herr, dein Kind. Wir können nie mehr als das werden, was wir durch deine Liebe sind. Wenn alle unsere Eitelkeiten sterben, bin ich noch immer Herr, dein Kind. Wir können nie mehr als das werden, weil wir auf deiner Seite sind. Wir können nie mehr als das werden, was wir durch deine Liebe sind. Liebe Freunde, eine Frau, die ist bei diesem herrlichen Sonntagswetter beim Spaziergang. Und da geht sie so vor sich hin und auf einer Veranda an einem Haus, da sieht sie, wie ein verschrumpelter, faltiger, kleiner Mann glücklich in seinem Schaukelstuhl sitzt. Und da schaukelt er nun hin und her. Und da bleibt sie stehen und sagt, entschuldigen Sie. Sie spricht den Mann an und sagt, Sie sehen so glücklich aus. Was ist das Geheimnis Ihres Lebens? Sie haben ja sicher schon ein paar Jahre hinter sich.
Da sagt der Mann, das kann ich gerne beantworten. Ich kann das Geheimnis meines Lebens verraten. Das geht so, jeden Tag 3 bis 4 Packungen Zigaretten, jeden Tag mindestens 1 Flasche Whisky und unter gar keinen Umständen Sport. Das war die Frau erstaunt und sagt, das ist ja sehr merkwürdig. Darf ich denn fragen, wie alt Sie sind? Sagt er, ja, 25. Wisst ihr, wenn jemand mit 25 bereits aussieht wie sein eigener Großvater, dann kann er zumindest sagen, ich bin meiner Zeit voraus. Ist ja schon mal was. Aber die meisten Leute, die finden so einen Lebensstil wertlos. Da ist ein junger Mann in den besten Jahren und er ist eigentlich mit seinem Leben schon fertig. Der ist am Ende. Aber wenn es ums Leben geht, da gucken wir doch, welche Werte, welche Maßstäbe übernehme ich für mein Leben, damit das Leben gelingt? Die meisten sind auf der Suche. Am Anfang ist es ja so, das sind es die Eltern. Das ist so die Sandkastenzeit. Von den Zwergen, die im Gottesdienst noch nicht ruhig sitzen können und so. Da ist Papa der Größte, Mama auch, die Schönste. Aber irgendwann ändert sich das. Da kommt man aus dem Sandkasten wieder raus, da tritt plötzlich die Pubertät ans Gehirn und man sucht sich andere Werte und Vorbilder. Das sind es die Freunde, die mitprägen, das sind es die Lehrer, die Medien auf jeden Fall. Und unsere Aufgabe ist es dann einfach nur, anzunehmen oder abzulehnen. Was sind die Werte, die ich für mein Leben leben will und welche möchte ich nicht? Das ist übrigens eine schwere Herausforderung für die jungen Leute von heute. Zu DDR-Zeiten war das einfacher, da wusste man, wo der Feind steht. Heute ist es absolut schwierig geworden, undurchsichtig. Deshalb finde ich es gut, dass christliche Gemeinden da Richtung geben. An welchen Punkten man das abzählt und was wichtig ist für mein Leben und was ich vielleicht beiseite lasse. Und bei manchen Leuten geht es dann so weit, dass sie sagen, ich schmeiß alles über Bord, ich schmeiß auch Gott über Bord, ich will es selber versuchen. Und davor, dass Gott über Bord geworfen wird, haben sogar manche Atheisten Angst. Zum Beispiel der bekennende Atheist Gregor Gysi, der erklärte vor einiger Zeit, er habe Sorge vor einer gottlosen Gesellschaft, denn er befürchte, einer solchen Gesellschaft werde die Solidarität abhanden kommen. Also wenn es Gott nicht gibt, ist letztendlich alles erlaubt. Wenn der Voltaire, der große Star der Aufklärung, seine Freunde eingeladen hatte zum Abendessen, um über die Nicht-Existenz von Gott zu diskutieren, hat er alle Angestellten und Bediensteten nach Hause geschickt. Denn er hatte Angst, dass sie an der Tür lauschen, während sie über den Atheismus diskutieren. Und er hatte deshalb Angst, dass sie Atheisten werden, seine Angestellten, denn wenn sie Atheisten werden, muss er Angst davor haben, dass sie ihn eines Nachts im Bett umbringen und ausrauben. Er fragte, warum soll jemand gut sein, wenn es keinen Gott gibt? Er muss noch mal feststellen, selbst Atheisten, denen ist das nicht ganz geheuer, eine Gesellschaft, eine Welt ohne Gott. Heute Morgen soll es mal um einen Mann gehen, der lebte ganz konsequent seinen Konfirmationsspruch, glücklich wirst du nur, wenn du dir alle Wünsche erfüllst. Das war sein Lebensthema. Glücklich wirst du nur, wenn du dir alle Wünsche erfüllst. Und er hat wie die meisten jungen Leute den großen Traum vom freien Leben. Und er unterschied sich von allen jungen Leuten darin, dass er sagte, ich will nicht nur träumen, sondern ich will dieses Leben auch leben, von dem ich träume. Er sagt sich, ich will die Freiheit. Ich will mein Leben selber erfinden. Das wahre Leben, so sagen solche Leute, die so denken, gibt es nur dort, wo der Mensch sich selber entwirft. Das heißt, alles muss über Bord geworfen werden, keine Vorbilder, keine Richtlinien. Ich muss das Leben als Original für mich entwerfen. Ich will mich nach niemanden richten, sonst bin ich nämlich eine Kopie, sagen sie. Und diesen Weg geht der Junge. Ist übrigens ein sehr anstrengender Weg und die Leute, die man auf diesem Weg trifft, die sind nicht unbedingt glücklich. Er hat die Schule abgebrochen, zu Hause ist er abgehauen. Du musst wissen, seine Eltern, die sind stinkreich. Die American Gold Card, die hat er in der Tasche, natürlich abgebucht vom Konto des Vaters. Und endlich sagt er sich, kann ich jetzt meine Sehnsucht nach Leben stillen und mein Leben für mich entwerfen als Original. Ich will jetzt das Leben haben. Die Freunde, die sind neidisch, die Mädchen lassen sich freihalten, genügend Geld hat er ja, der Autohändler, der macht ein Riesengeschäft. Alle Türen stehen ihm offen, weil er Geld hat. Und nun hat er aber ein Problem, Er merkt plötzlich, er bekommt seine Sehnsucht dadurch nicht gestillt. Die Sehnsucht nach Leben. Dann merken wir manchmal, vor allem auch in der Seelsorge, dass manche Sehnsucht im Leben und nach Leben auch zur Sucht werden kann. Wir haben hier um die Ecke gleich eine Brauerei, die hat geworben mit dem Spruch, mach dir doch dein Glück auf, in Anlehnung an den alten Bergmannsgruß Glück auf. Und daneben konnte man sehen, die beworbene Flasche Bier. Da habe ich mir gedacht, das kann aber nicht wahr sein. Also ich muss sagen, ich bin kein Kostverächter, ich trinke gerne mal eine Flasche Rotwein und ich trinke auch gerne mal einen Whisky. Aber dieser Spruch, mach dir doch dein Glück auf, das ist Betrug. Ich habe leider schon zu viele getroffen, die genau dort ihr Glück, ihr Lebensglück gesucht haben. Und die Karriere sah dann so aus, Job weg, Führerschein weg, Ehefrau weg, Haus weg, manche sind in der Brücke gelandet. Der Teufel Alkohol hat plötzlich den Spieß umgedreht, man hat gedacht, jetzt habe ich das Leben gefunden, jetzt habe ich das Glück gefunden und plötzlich merke ich, ich bin der Sklave. Und der Alkohol ist mein Herr. Mach dir doch dein Glück auf. So ähnlich sieht wahrscheinlich die Laufbahn des jungen Mannes aus, um den es heute Morgen geht. Er ist von der Sehnsucht in die Sucht gerutscht, die Sache hat ihn im Griff. Er kann nicht sagen, morgen höre ich auf, und wenn er es sagt, dann weiß er ganz genau, und alle anderen wissen es auch, er schafft es gar nicht. Er muss trinken, er muss Drogen nehmen, er muss spielen, er muss bestimmte Seiten im Internet anklicken und rutscht in die Pornosucht. Er muss feiern, er muss Musik hören, weil er die Stille nicht mehr aushält. In der Stille, da kommen dann immer die wichtigsten Fragen hoch. Was ist das Thema für dein Leben? Hast du es denn schon gefunden? Und er muss Geld ausgeben, weil er dadurch auch die Anerkennung kriegt. Nämlich bei anderen zum Beispiel, wenn der Kneipe wieder mal eine Runde schmeißt. Und den Beifall, den braucht er inzwischen für sein Ego. Von dem Jungen wird uns in der Bibel berichtet, Jesus hat von ihm erzählt eine Geschichte. Und wenn Jesus etwas sagt, dann müssen wir wissen, das hat immer auch mit uns zu tun. Da können wir uns nicht einfach so davonstehlen, auch innerlich nicht. Und wenn hier es um einen Jungen geht, dann dürfen auch die Frauen sich nicht zurücklehnen und sagen, da soll er mal den Männern was erzählen. Nein, da geht es um Männlein und Weiblein, um alt und jung, du kannst dich ja selber einsetzen. Und Jesus meint damit, das Zuhause, wo der Junge weggelaufen ist, das ist das Reich Gottes. Der Vater ist Gott, der ist reich, und der Junge, das bist du und das bin ich. Gott hat sozusagen alles, was er genießt, zur Verfügung gestellt, aber genau das hat der Typ inzwischen vergessen. Alles, was er besitzt, alles, was er benutzt und alles, was er genießt in der Fremde, das hat er von seinem Vater erst geschenkt bekommen. Das Eigentum, das Geld, die Kleidung, das Essen, Trinken, seinen Körper, seine Begabungen, alles ein Geschenk von Gott. Das sind alles gute Sachen, die hat der Vater ihm gegeben, damit sein Leben gelingt. Und das Problem, was er hat, ist folgendes. Er benutzt jetzt diese Gaben ohne den Vater, ohne Gott. Er gebraucht sie nur für sich. Und so entfernen sich die guten Gaben Gottes vom eigentlichen Sinn. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann dauert es nämlich gar nicht lange. Da machen die guten Gaben, die das Leben eigentlich bereichern sollten, machen sie das Leben kaputt. Und das können wir bei dem Jungen jetzt sehen. Sein Körper wird zum Sexsklaven. Das Geld, ich sagte es schon, macht ihn größenwahnsinnig und sogar abhängig. Frei macht es nämlich nicht. Seine Vernunft, das war auch so ein ganz besonderes Geschenk vom Vater. Manche, die sind ja der Meinung, wenn du zu den Christen gehst, dann musst du deinen Verstand an der Garderobe abgeben. Ist ja gar nicht der Fall. Ist ein Geschenk von Gott. Aber wisst ihr was? Der Verstand dann plötzlich macht, wenn er vom Vater, von Gott weggeht, er erfindet Argumente gegen Gott und gegen seinen Willen in der Fremde. Die Vernunft ist eigentlich dazu da, den Willen Gottes zu erkennen und im Alltag umzusetzen. Aber in der Fremde erfindet er als Argumente gegen Gott. Viele Leute sagen, also was der lebt, das ist doch eigentlich wunderbar, so ein Leben in der Freiheit. So verstehen ja viele Zeitgenossen heute Freiheit. Ich kann tun und lassen, was ich will. Alle Grenzen, die es so gibt, die übersteige ich einfach und ich lebe einfach so drauf hin. Wisst ihr, das ist aber kein Leben mehr. Einer unserer Söhne, der hatte mal ein Aquarium und die Fische konnten wir sogar da drin erkennen, das war also sauber. Angenommen, eins von den Fischlein in diesem Aquarium hätte beschlossen, ich springe da raus aus dem Aquarium und ich will die absolute Freiheit. Ich fühle mich hier in dem Aquarium so eingeengt. Und das Fischlein wäre auf dem Boden gelandet und mein Sohn und ich, wir wären dazugekommen. Und ich hätte zu meinem Sohn gesagt, gucke mal, wie dem die frische Luft bekommt hier hausen. Der wackelt hier hausen viel mehr als da drin im Wasser. Dann habe ich gesagt, du spinnst. Das sind so Todeszuckungen. Ist doch völlig klar. Wisst ihr, und so ist es auch mit denjenigen, die aus dem Element, für das sie geschaffen sind, rausspringen. Bei dem Fisch ist es so, für das Element Wasser ist er geschaffen. Und innerhalb dieses Elementes kann er in Freiheit leben. Und der Mensch ist für das Element Beziehung zum Schöpfer, zu Gott geschaffen. Und wer da rausspringt, da kann er nicht mehr in Freiheit leben. Es sind nur noch Todeszuckungen, wie bei diesem Jungen hier. Innerhalb dieses Elements, für das wir geschaffen sind, können wir in Freiheit unser Leben gestalten. Nun kommt es, je mehr er sich Spaß leistet, umso mehr merkt er, dass er immer weniger Freude am Leben hat. Er ist inzwischen satt vom Spaß, das ganze Leben hat er satt und die ziellose Langeweile, die treibt ihn, aber weiß nicht mal, wo sie ihn hintreibt. So ist das. Der Mensch hat die Aktienmehrheit des väterlichen Weltkonzerns mit dem schönen Namen Schöpfung an sich gerissen. Der Seniorchef, der wurde von der Menschheit abgesetzt. Er darf friedlich im Himmel sitzen, klar. Manchmal laden wir ihn ja auch noch zu Feierlichkeiten ein. Also zum Firmenjubiläum wie Weihnachten und Ostern, da darf er mal mit auflaufen, der Seniorchef. Aber ansonsten hat er nichts zu melden. Und wisst ihr, und das sagt die Bibel dazu, das ist Sünde. Das bringt den Riss zwischen Gott und uns und damit geht unser Leben kaputt. Das Ergebnis ist, viele Zeitgenossen, die sind hungrig nach Leben, aber sie wissen gar nicht, wonach sie eigentlich Hunger haben. Das ist wie eine Fahrt mit der Bahn. Du sitzt da drin und du fragst dich, welche Station fahre ich eigentlich an? Was ist eigentlich das Ziel von diesem Zug? Dann sagt man, wir müssen noch schneller fahren. Da weiß man noch lange nicht, wo man hin will. Es ist kaum zu fassen. Das, worauf bei dem Jungen andere neidisch sind, das langweilt ihn inzwischen. Er hat kein Thema für sein Leben, er hat kein Ziel, wo es mit seinem Leben hingehen soll. Und ich frage mich manchmal, wie kommt es eigentlich in unseren Tagen heute, dass Menschen, die Sehnsucht nach Leben haben, nicht im geringsten auf die Idee kommen, bei den christlichen Kirchen mal nachzufragen? Woran liegt es eigentlich? Könnte es sein, zwei Dinge fallen mir ein, also könnte es sein, man muss noch mit Selbstkritik anfangen, ja? Dass an uns Christen selber liegt. Könnte es vielleicht sein, wir reden in den christlichen Gemeinden zu viel von Moral, zu viel von Leistung, was du alles zu tun hast, wie du dich gefällig zu benehmen hast. Dass du mindestens eine halbe Stunde stille Zeit machen musst und dass du dieses und jenes und das. Und andere, die gehen dann auf den Trip und sagen, wir müssen die Welt retten, was wir alles zu tun haben. Wir reden ständig von Moral, wir reden von Leistung, aber man hört viel zu wenig von der Gnade, die Jesus schenkt und dass Jesus einen Neuanfang schenkt, dass er die Entlastung bringt oder dass den Müll des Lebens entsorgen will. Kann es sein, dass es auch an uns selber liegt, dass die Leute nicht nachfragen? Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, kann es vielleicht ein Grund darin liegen, dass Menschen nicht mehr glauben können, dass Gott revolutionierend in das Leben eines Menschen reingreifen kann und dieses Leben verändern kann. Aber nicht so wie die meisten Revolutionen, dass er alles kaputt macht, sondern dass er es gut macht. Und dabei geht es eben nicht um eine Revolution, die nur Schaden hinterlässt. Dann kann man plötzlich erleben, wenn man es ihm zutraut und wenn man es zulässt, dass Gott aus einem Trauerkloß einen Menschen machen kann, der hin und wieder doch Freude im Leben erlebt. Dass Gott aus der sinnlosen Zukunftsangst plötzlich einen Menschen machen kann, dem die sinnlose Zukunftsangst genommen wird und der wie einem Kind seinem Vater vertraut, nämlich Gott. Oder dass du plötzlich erlebst, dass Gott dir das sogar vergeben kann, wo du sagst, das kann ich mir selber nicht mal vergeben. Und du gehst plötzlich wieder aufrecht durchs Leben. Oder Gott kann Menschen aus der Sinnlosigkeit befreien und sagt, ich habe jetzt das Thema fürs Leben. Für dich ganz persönlich. Oder er befreit aus der Sucht. Die Freunde vom Blauen Kreuz, die können ein Lied davon singen. Die haben das erlebt. Ich finde das so wunderbar, dass bei denen immer wieder Zeugnis gegeben wird, dass sie davon erzählen, wie Jesus sie nicht nur trocken gemacht hat, sondern dass sie sagen, ich bin frei. dann bringt es Gott sogar fertig, dass du fröhlich jeden Tag an deine Aufgaben gehen kannst und früh betest. Jetzt bin ich aber mal gespannt, welche Überraschung und Wunder alle in dem Tag heute hineingelegt werden von ihm. Wisst ihr, nochmal zurück zu dem Jungen. Ich frage mich, das kann aber eigentlich nicht wahr sein. Der Vater, also Gott, lässt das alles zu, dass der Junge seinen Anteil nimmt und dass der losgeht und sich von Gott entfernt. Er sagt kein Wort, er fährt nicht dazwischen, er lässt den Sohn in seiner Sucht, er lässt ihn in seinem schweinischen Lebensstil, er lässt ihn auch am Ende in seinen Selbstgesprächen. Das ist doch eigentlich die Sehnsucht von vielen Menschen, die sagen, wenn doch Gott endlich mal was sagen würde. Aber sagt er was? Nur wollen es die Leute meistens nicht hören, wenn Gott was sagt. Wie das Leben manchmal so spielt, kommt nun eine Wirtschaftskrise, also wir merken, Gott redet. Und diese Wirtschaftskrise, die haut den Jungen plötzlich aus seinem Korsett. Der schöne Traum vom Leben ist von jetzt auf sofort zum Albtraum geworden. Seine Selbstsucht hat ihm alles zerstört und nun kommt noch eine Hungersnot dazu. Er wird arm und steht jetzt, wo es still geworden ist, vor der Leere. Alles ist leer. Sein Portemonnaie, seine Wohnung, sein Magen, sein ganzes Leben. Ich lese mal Originalton Bibel, Lukas 15. Als er nun, der Junge, all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Also hier bei dem Jungen stimmt der Satz, wer schneller lebt, ist eher fertig. Ganz groß rauskommen wollte er und ganz unten ist er gelandet. Aber wisst ihr, man kann ja mit so einer Situation ganz unterschiedlich umgehen. Du kannst zum Beispiel sagen, wie das manche auch tun, okay, ich habe die Karre in den Schlamm reingeritten, jetzt muss ich aufrecht stehen, Leben zusammenbeißen, Zähne zusammenbeißen, weitermachen. So ist es eben im Leben. Und so machen sie weiter. Die anderen, die versinken im Selbstmitleid und fragen dann, warum gerade ich? Und sie ungebremst rasseln sie in eine Depression. Die Nächsten, die spielen sich zum Staatsanwalt auf, setzen Gott auf die Anklagebank und sagen, warum hast du die Umstände überhaupt zugelassen? Warum hast du es zugelassen, dass ich weggelaufen bin? Warum hast du mir genau diese Familie gegeben, in der ich groß werden musste? Warum hast du mir diesen Freundeskreis gegeben? Und sie machen Gott zum Angeklagten. Und manche, die ekeln sich vor sich selber. Aber ich würde mal sagen, der Ekel vor einem selber, der hilft einem Menschen nicht. Der Ekel ist nicht der Ausweg. Der Ausweg ist, dass der Junge sich jetzt in seiner Situation an den Vater erinnert. Das ist der Anfang vom Ausweg. Er sucht nach einem Halt, nach einem Wort, das ihn tröstet, das ihm Halt gibt. Und während er nachdenkt, da fallen ihm so ein paar Wortfetzen ein, die der Vater früher gesagt hat, als das Leben noch in Ordnung war. Zum Beispiel hat er gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aber er merkt plötzlich, indem er sich so an die Worte erinnert, die der Vater so beim Mittagstisch ab und zu mal gesagt hat, da merkt er, diese Worte haben ihren Geist aufgegeben. Da steckt keine Kraft mehr drin, kein Leben drin, das sind Vokabelleichen. Er kann damit nichts mehr anfangen in der Fremde. Also ich würde mal sagen, wenn dann plötzlich Jesus kommt, dann kommt immer auch Leben in die Leichen, auch in Vokabelleichen. Ich komme ja viel rum. Und wenn ich in eine Stadt gehe und mir die Innenstadt mal angucke, schaue ich mir in der Regel auch die Kirchen an. Nicht deshalb, weil ich so Kunstinteressent wäre und mich da auskennen würde. Nein, ich möchte gerne mal so mir das Glaubenszeugnis der Christenheit vor uns anschauen, was die so fabriziert haben. Und bei vielen Kirchen ist es so, die haben schöne bunte Fenster. Und in diesen Fenstern, das sind in der Regel auch biblische Geschichten dargestellt. Häufig sieht man auch die Geschichte, um die es heute Morgen hier geht, von dem verlorenen Sohn, so wird er genannt. Wenn ich aber bei strahlendem Sonnenschein von außen auf so eine Kirche zugehe, dann sind diese erwähnten bunten Fenster wie tot, schwarz-grau. Aber dann passiert, indem ich in diese Kirche hineingehe, ein Wunder. Da strahlt die Sonne durch diese farbigen Fenster hindurch und sie werden plötzlich lebendig. Sie werden sozusagen zum Leben erweckt. Im übertragenen Sinne ist das auch in unserem Leben so, mit den Worten der Bibel so. Wenn man von außen die Bibel anguckt und sagt, das ist alles stinklangweilig, das hat nichts mit Leben zu tun. Da steckt keine Kraft drin, kein Leben drin. Dann muss ein Mensch nur eins machen, er muss hineingehen im übertragenen Sinne in die Kirche, in den Glauben an Jesus Christus. Und dann wird er merken, dass dann plötzlich diese Worte der Bibel, die Worte des Vaters zum Leben erweckt werden und Kraft geben. Wir müssen uns also die Socken machen, losgehen. Und so macht der Junge jetzt auch. Er erinnert sich an die Worte sind tot, aber plötzlich bekommt er eine Sehnsucht zum wirklichen Leben. Hier steht in der Bibel, da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich habe gestern erzählt, dass ich ab und zu schon im Knast gewesen bin, also um dort Konzerte zu spielen. Und Weihnachten ist dort für viele, auch für die härtesten Männer, der härteste Tag im Jahr, hat mir einer mal unter vier Augen gesagt. Ich habe mich dann gefragt, warum haben zum Beispiel solche Tage wie Weihnachten so eine magische Ausstrahlung auf die Menschen? Hängt es vielleicht damit zusammen, mit dieser Sehnsucht nach Leben, Sehnsucht nach Frieden und Freude, die in diesen Tagen irgendwie doch geahnt wird? Und diese Sehnsucht, die kennen eben die alten und die jungen Menschen, die kennen diejenigen, die krank sind und gesund sind, die im Knast sitzen und die in der Freiheit sind. Und wie es geht, dass man diese Sehnsucht gestillt bekommt, zeigt Gott uns Menschen in der Bibel. Dort wird der Weg gegangen, wie wir mit unseren Sehnsüchten zum Ziel kommen. Und der Weg hat einen Namen, das ist Jesus, der Mann von Nazareth. Nun kriegt der Junge hier Sehnsucht nach zu Hause. Er beschließt, ich hau hier ab, ich gehe heim. Und er geht jetzt deshalb heim, weil er plötzlich seinen Verstand dazu benutzt, wozu er ihn eigentlich vom Vater am Anfang geschenkt bekommen hat. Nämlich den Willen Gottes erkennen und im Alltag umsetzen. Und der Junge kann nur heimgehen, weil es einen Weg zum Vater gibt. Wisst ihr, diesen Weg, den können wir selber nicht bauen. Weder indem jemand die Kirchensteuer bezahlt, noch mit einer guten Leistung, auch nicht mit einer frommen Leistung. Wir können von uns aus keinen Heimweg bauen, weil das geht nicht. Die Brücke ist abgebrochen zwischen dem Vaterhaus und uns. Aber Jesus hat vom Vaterhaus zu dir einen Weg gebaut. Er hat die Brücke neu gebaut. Und deshalb können wir den Weg nach Hause antreten. Jesus hat den Weg zum Vater möglich gemacht und Jesus will auch, dass du den Heimweg antrittst. Vielleicht hat der Junge sich gefragt auf dem Heimweg, was würde mein alter Herr nun sagen, wenn ich komme? Wird er vielleicht mit verschränkten Armen in der Tür stehen und sagen, habe ich es doch gewusst, dass du es nicht gepackt kriegst? Hat er nicht gesagt, der Vater. Der Vater kam ihm entgegen mit ausgebreiteten Armen. Oder vielleicht hat der Junge sich auch gefragt, was soll ich denn selber sagen, wenn ich dann vor meinem alten Herrn stehe? Soll ich sagen, Vater, ich bin erwachsen, ich bin reif geworden, ich habe das Risiko nicht gescheut. Du kannst stolz sein, du hast einen Sohn, der Lebenserfahrung gesammelt hat. Ist mein Zimmer noch frei? Wenn nicht, dann lass es mal freiräumen. Und hier die Karte kannst du auch wieder auffüllen. Ich bin wieder hier. Nein, das hat er nicht gesagt. Er klagt sich selber an. Er erkennt seine Schuld und bereut alles, was er getan hat. Hier steht, der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und liebe Freunde, das ist der Türöffner zum Vaterhaus, Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis. Ich bin's nicht wert. Jesus, hier bin ich. Du siehst das alles in meinem Leben, wo ich mich verlaufen habe. Du hast den Weg zum Vaterhaus wieder frei gemacht. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Wisst ihr, ich hatte mal in Süddeutschland eine Vortragsreihe und da kam an einem Abend eine ältere Dame auf mich zu und sie steckte mir einen Brief zu. Und ich guckte und da war keine Adresse drauf. Und wie sie weglief, da habe ich gefragt, ist denn die Adresse drin, damit ich auch antworten kann? Sagt sie nein und weg war sie. Und zu Hause in meinem Quartier, da habe ich dann den Brief aufgemacht und hat diese Frau aufgeschrieben, wo sie sich im Leben überall kräftig verlaufen hat. Es war eine Lebensbeichte. Dann habe ich gewusst, das nützt ja überhaupt nichts, wenn die mir das schreibt. Ich kann doch das nicht in ihrem Leben klären und nicht entsorgen. Dann war mein Gebet, hoffentlich kommt die morgen wieder, dass wir es zu Jesus bringen können. Und da stand sie dann auch und dann haben wir miteinander gebetet, haben das alles zu Jesus gebracht. Und 2 Tage später kam sie wieder und ich habe sie gefragt, wie geht's denn so? Und dann hat sie gesagt, ich konnte seit vielen Jahren zum ersten Mal eine Nacht durchschlafen. Da merkst du plötzlich, wenn dann jemand anfängt, den Heimweg anzutreten, den Jesus gebaut hat, dass es Auswirkungen auf dein Leben jetzt und hier hat. Dass jemand plötzlich wieder aufrecht durchs Leben gehen kann und sagen kann, wunderbar, das ist geklärt. Die Vergangenheit ist geklärt, ich habe ein Thema fürs Leben und vor allem ich habe ein Ziel, ich komme in der Ewigkeit an bei Jesus. Und genauso kann jeder von uns kommen. Mit seinen dunklen Seiten kannst du zu Jesus kommen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also nur Jesus kann dich zurück in das Element bringen, für das du geschaffen bist. So wie mein Sohn damals den Fisch hätte zurückbringen können ins Aquarium. So kann nur Jesus dich zurückbringen in das Element, für das du geschaffen bist, die lebendige Beziehung zu deinem Schöpfer. Und das ist der Weg zu Gott. Das ist der Weg, den der Sohn geht, zurück zu seinem Vater. Und diesen Weg bietet Jesus dir genauso an. Wenn du das noch nicht geklärt hast, dann sag es ihm heute Morgen. Aber das geht ja noch weiter, das möchte ich euch nicht verschweigen. Hier steht aber, der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein, wenn das nichts ist. Denn dieser mein Sohn war tot, ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an fröhlich zu sein. Da steht nicht Spaß, sie sind fröhlich, hat was mit Freude zu tun. Der Sohn musste zuerst zu sich selber kommen, er musste seine Selbstbezogenheit, seine Ich-Sucht erkennen, bevor er beim Vater ankommen konnte. Wäre er in der Fremde am Schweinetrog geblieben, hätte er keinen Ring an seinen Finger bekommen. Hätte er seinen Lebenswandel nicht bereut, wäre er nicht zu Hause aufgenommen worden. Ich will dir mal sagen, wenn dir in deinem Leben die Schuld aufs Gewissen drückt, die Schuld deines Lebens, dann hast du ganz großes Glück. Aber du hast nur dann Glück, wenn dich dein Gewissen und diese Schuld, die da drauf drückt, nach Hause treibt. Wenn sie dich Jesus in die Arme treibt. Weil dann und dort wird es geklärt. Vielleicht erst zum Schluss. Ich bin ja wie die meisten hier in der größten DDR der Welt groß geworden und war dann auch bei der Armee, bei den Bausoldaten in Bitterfeld und die meisten wissen wahrscheinlich auch, dass man dann dort auch als Staatsfeind dementsprechend behandelt wurde. Wir bekamen auch selten Urlaub und die meisten wurden erst mit 26 eingezogen, als sie schon Familie hatten. Und einer unserer Kollegen von den Bausoldaten, der hatte ein blindes Kind. Und da wir nur alle 6 bis 8 Wochen Urlaub bekamen, kam er eines Tages völlig erschüttert zurück in die Kaserne und sagte, mein Kind hat mich nicht mehr erkannt. War ja klar, das kleine Kind, das hatte die Stimme des Vaters zu selten gehört. Es konnte ja den Vater nur an der Stimme erkennen. Da war fix und fertig. Da habe ich mir gedacht, so ähnlich ist es doch bei den meisten Menschen auch im Verhältnis zu dem Vater im Himmel. Sie haben die Stimme des Vaters zu selten gehört und deshalb erkennen sie den Willen Gottes für ihr Leben nicht mehr. Deshalb hören sie sein Rufen nicht mehr, komm nach Hause, lass dein Leben in Ordnung bringen. Aber nicht deshalb, weil der Vater in den Krieg oder in die Kaserne oder zu den Bausoldaten gegangen ist, sondern deshalb, weil wir uns entfernt haben, weil wir in den Krieg gezogen sind, zwar gegen Gott. Das nennt die Bibel Sünde. Gleichgültigkeit ist Krieg gegen Gott. Deshalb bitte ich dich, wenn du heute Morgen sagst, das ist bei mir noch nicht geklärt. Ich habe Jesus mein Leben noch nicht anvertraut. Ich habe mich noch nicht auf den Heimweg gemacht, dass du jetzt die ersten Schritte gehst. Dass du diesen Gottesdienst als ein anderer Mensch verlässt, nämlich ein Mensch, der einen mitlaufen hat, nämlich Jesus. Im positiven Sinne einen mitlaufen hat. In jeder Lebenssituation. Ich möchte gerne eine Hilfestellung geben. Weil manche sagen auch, was soll ich denn da beten? Du kannst jetzt an deinem Platz, in deinem Herzen, das ist ja die Schaltzentrale unseres Lebens, wo wir die Entscheidungen treffen, kannst du das Gebet, was ich jetzt laut spreche, zu deinem eigenen Gebet machen. Und das ist sozusagen der erste Schritt, dem dann weitere folgen müssen. Denn das Leben mit Jesus ist halt ein Weg. Da wird es auch manchmal steinig und anstrengend. Aber er geht damit, er hilft. Aber diesen ersten Schritt, den kann dir niemand abnehmen, den musst du selber gehen. Und den möchte ich dir jetzt heute Morgen hier anbieten, indem ich jetzt laut dieses Gebet spreche. Und wenn du sagst, es ist mein eigenes Gebet und ich habe es zu meinem eigenen Gebet im Herzen gemacht, dann komm hinterher zu mir. Ich habe hier so eine Karte dabei, da steht das drauf nochmal, das Gebet. Möchte ich dir gern schenken als Erinnerung, dass du morgen noch weißt, was du heute gebetet hast. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Wir haben gestern Abend ein Lied probiert, das ist ein altes Glaubenslied der amerikanischen Sklaven. Und das passt jetzt genau zu dieser Geschichte, denn das war der Anlass für diesen Text. Komm heim zu Gott, Jesus öffnet dir die Tür. Die, die gestern Abend schon da waren, können es gleich mal schon mitsingen und die anderen hängen sich dann mit rein.
Komm heim zu Gott, Jesus öffnet dir die Tür. Komm heim zu Gott, Jesus öffnet dir die Tür und jetzt ihr kommt heim, komm. Komm heim zu Gott, Jesus öffnet dir die Tür. Die Tür ist verschlossen, du kannst nicht hineingehen, Jesus öffnet. Nur er hat den Schlüssel, du brauchst nicht vorbeigehen. Komm heim zu Gott, Jesus öffne dir die Tür. Komm heim zu Gott, Jesus öffne dir die Tür. Du hörst schon das Feiern, da musst du dabei sein. Komm, gib ihm dein Leben, dann wirst du sein Kind sein. Komm heim zu Gott, Jesus öffne dir die Tür. Komm heim zu Gott, Jesus öffne dir die Tür. Vielleicht bist du einsam und willst nicht mehr leben. Vielleicht bist du mutlos dem Schicksal ergeben. Komm heim zu Gott, Jesus öffne dir die Tür. Komm heim zu Gott, Jesus öffne dir die Tür. Hast du kein Zuhause, wohin wirst du gehen? Komm mit deinem Heimweh, er wird dich verstehen. komm heim zu Gott. Jesus öffne dir die Tür, komm heim zu Gott.